Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle hoben, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und aufgrund der örtlichen Umstände bin ich komplett aufgeregt, deswegen hat auch dieser kleine Fehler am Anfang. Ich sag heute das erste Mal, glaube ich, seit sehr, sehr langer Zeit guten Abend oder überhaupt, das weiß ich nicht genau. Schönen guten Abend aus München. Hallo Thomas.
Ja, hallo, schönen guten Abend aus München.
Ja, wir sitzen hier nämlich beim Thomas. Hurra, das Oktoberfest. Wie viele Kilometer von hier ist das entfernt?
Vier vielleicht.
Vier, fünf. Tobt. Der alte zusammengesoffene habe ich eben schon auf einer Bank liegen sehen. Ja, ich bin aus anderen Gründen hier und deswegen dachten wir, dann nehmen wir doch hier einfach mal zusammen auf und lassen die Weltmeisterschaft in erster Linie Revue passieren. Außerdem der kleine Boxkampf in Münsterland, der Aufsehen erregt hat und alles, was es noch so nebenher gibt. Wenn man schon mal hier ist, dann kann man das auch machen. Geht's dir gut?
Geht's gut, ja.
Ja,
bin froh, dass hier alles mit der Technik funktioniert hat.
Ja, es war ein bisschen schwierig. Der Herr Hoff hat ein Kabel vergessen, was nicht ganz einfach gemacht hat. Aber jetzt haben wir das Problem auch gelöst. Wie das Wetter in München ist, kann ich mir selber ein Bild von machen. Bedeckt bis bewölkt, bei keinen Aufheiterungen und ständigem potenziellen Regen. Also, Begrüßung haben wir durch. Dann fangen wir doch einfach mal direkt mit dem ersten Programmpunkt an, nämlich der Weltmeisterschaft und alles, was dort sich ereignet hat. Fangen wir, ich glaube, beim letzten Mal
hatten wir die Zeit, waren durch, ja.
Genau. Und fangen wohl mit dem ersten großen Aufreger dann der WM an und einer Entscheidung, wo ich bis jetzt noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich dahinter stehe oder nicht. Es geht um das U23-Rennen, wo ein fast Namensvetter von mir, hochgeflogen, tief gefallen, sehr nah beieinander sind. Und zwar dem U23-Rennen der Junioren. Und da hat der Herr Eickhoff, spricht man das aus?
Eickhoff, ja.
Eickhoff. Eickhoff, habe ich früher auch schon oft gehört am Schulhof. Erst ist er Weltmeister geworden und dann war es auch wieder weg.
Dann doch nicht.
Ja, dann doch nicht.
Weil
die gewonnen, so zerronnen.
Nö, also man dachte so nach Ende des Rennens, klar, alles klar, Nils Eickhoff ist der neue Weltmeister in der Kategorie U23, aber er wurde kurz darauf dann disqualifiziert, weil er ja ziemlich weit vom Ziel, ziemlich lange im Windschatten seines Begleitfahrzeuges gefahren ist. Und das haben die Kommissäre der UCI zum Anlass genommen, um dann ja ihn nachträglich aus dem Rennen zu streichen.
Schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen, also ich habe jetzt, man hat auch verschiedenste Meinungen so gehört von diverse Fachleute haben sich gemeldet oder haben sich auch nicht gemeldet. Die einen haben direkt gesagt, hier Team Eickhoff, so sollte man einen Weltmeister nicht aberkennen oder du bist weiterhin Weltmeister. Andere haben sich das mal ganz genau angeschaut und haben auch so einen Zusammenschnitt dann publiziert, wo man gesehen hat, wie lange er da wirklich hinter dem Auto gehangen hat. Ist jetzt auch irgendwie blöd, ne? Also da hat er sich auch nicht richtig verhalten, also es ist ein Regelverstoß.
Problem war ja, dass dieses Video, was den Kommissären vorlag, der Öffentlichkeit zunächst nicht vorlag, wurde dann aber später veröffentlicht und ja, sozusagen die Entscheidung daraus ist nachvollziehbar, aber der Zeitpunkt nicht. Sprich, das nach dem Rennen erst zu machen.
Weißt du, wann das während des Rennens gewesen ist? Also
das war ziemlich weit vor Ziel. Also ich glaube, der hatte einen Sturz.
Ja, genau.
Das und dann, ja, ziemlich weit vor Ziel ist er dann wieder reingefahren. Also es war jetzt auch keine rennentscheidende Phase gerade.
Also könnte man auch sagen, okay, also der wäre wahrscheinlich, also es war
auch, der wäre wahrscheinlich so auch wieder ins Feld gekommen,
ja,
ohne Mühe.
A, das, B, wenn er aber alleine hätte fahren müssen, hätte er Energie verbraucht,
klar,
die ihm später vielleicht nicht hätte zur Verfügung gestanden, um dann so zu gewinnen, wie er gewonnen hätte. Hätte er Teamkollegen dabei gehabt zum Beispiel, ne, die ihn da reingefahren hätten, das wäre jetzt nochmal was anderes gewesen vielleicht auch. Ich finde den Zeitpunkt jetzt echt doof, also ne, aber und ich dachte auch im ersten Moment habe ich das gar nicht so richtig mit, also ne, so im ersten Nachgang. Aber als ich das Video gesehen habe, dachte ich mir, okay, also da gibt's jetzt auch nicht viel zu deuteln, oder?
Nee, braucht er sich nicht drüber beschweren, aber im Prinzip gibt's da zwei Hauptschuldige. Das ist einmal die UCI, die halt den Zeitpunkt blöd gewählt hat, nämlich nach dem Rennen und nicht während des Rennens ihn schon rauszunehmen. Und die zweite ist die Mannschaftsleitung, der Mannschaftswagen, der angeblich schon drei Verwarnungen bekommen haben soll von den Kommissären, dass sie ihn nicht mehr in Windschatten nehmen sollen.
Ja, aber dann Also wenn das wirklich so wäre, was, und das lässt die UCI, denkt sich jetzt eigentlich aus, das müsste ja auch wahrscheinlich nachvollziehbar sein in irgendeiner Form. Ne? Also wenn so eine Warnung ausgesprochen wird über Funk, wird der Funk eigentlich aufgezeichnet?
Nein.
Warum nicht?
Warum ist die andere Frage, warum sollte man ihn aufzeichnen?
Ja, zum Beispiel könnte die UCI jetzt, angenommen, es würde zu einer Diskussion kommen, wurdet ihr verwarnt, wurdet ihr nicht verwarnt? Mhm. Also ist ja technisch jetzt kein Ding, ist ja keine Schwierigkeit, das aufzuzeichnen.
Ja, aber ich glaube, da steht der technische Aufwand im Keimverhältnis zu dem Nutzen.
Ja. Der technische Aufwand ist ja für mich, finde ich, kaum existent. Also drückst du irgendwo dir, ja gut, lässt dann. Ja, aber die UCI könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, pass mal auf, hier, wir haben den dreimal verwarnt, hier der Beweis dafür. Mhm. Wenn das so wäre, dann ist es eine mächtige Eselei einfach von der Mannschaft. Und dann haben sie es, finde ich, noch mehr verdient, dass er den Titel aberkannt bekommt. Ich habe hier einen Hader, das ist irgendwie komisch. Dass er einen aberkannt bekommt. Also im Nachhinein, ich dachte im ersten Moment, blöd, aber so jetzt, je länger ich drüber nachdenke und je mehr man dann hinterher gesehen hat, umso mehr würde ich sagen, dass es doch schon eine relativ berechtigte Sache ist. Und dass diese Disqualifikation in Ordnung geht an diesem Punkt. Neuer Weltmeister ist damit dann, lass es mich kurz nachschlagen, das wird Italiener, glaube ich, geworden, ne?
Der Herbert Di Stella, ja.
Ja.
Also der konnte sein Glück ja kaum fassen, Samuele Battistella, U23 Weltmeister, aufgrund dessen, dass der Nils Eckhoff halt disqualifiziert wurde.
Ja. Okay, also U23 mit einem Skandal. Seht es uns bitte nach, dass wir wirklich uns auf das Wesentliche konzentrieren. Damenrennen, zumindest kurz erwähnt, wie heißt sie mit Vornamen?
Annemiek
van Vleuten.
Oder van Vleuten.
Van Vleuten. Wir sind keine Holländer. Ich wusste mal, mein holländischer Kollege hat uns damals ja schon erklärt, dass es Jumbo heißt.
Ja.
Vielleicht frage ich ihn auch nochmal, ob er sich in der Damenwelt auch auskennt. Die auch eine hohe Favoritin oder zumindest zum Favoritenkreis im Zeitfahren, glaube ich, gehörte. Mhm. Und dementsprechend auch mit einer gehörigen Portion, ich will nicht sagen Wut im Bauch vielleicht. Ne? Wir hatten das etwas kuriose Zeitfahren der Damen ja schon in der letzten Sendung besprochen, die vielleicht auch ein kleines bisschen Wut im Bauch hatte. Hat 100 Kilometer vom Ziel irgendwie in irgendeiner Situation, die relativ unscheinbar wohl attackiert.
Ja.
Gute Beine und hat dann durchgezogen und hat einen 100 Kilometer Solo angesagt. Also das zeigt ja auch schon, dass sie eine gute Zeitfahrerin sein muss an dieser Stelle.
Ja, ich habe wenig von dem Rennen gesehen, aber hinterher hieß es halt, dass die Konstellation in der Verfolgergruppe so war, dass halt es gar nicht möglich war, da eine gezielte Nachverarbeit dann über die ganze Zeit zu gewährleisten. Und davon hat sie auch viel profitiert.
Wobei ich mich dann frage, wie kann eine Konstellation in einer Nachfolgergruppe so sein, dass da, also weißt du, ich stelle mir mal vor, das sind jetzt zwei, drei, vier Nationen, die auch gerne Weltmeister werden wollen. Was soll dazu führen? Also außer da sind jetzt noch drei Holländer da drin, die immer Sand ins Getriebe.
Das war halt der Punkt. Ich glaube, okay. Anna van der Breggen war auch noch mit dabei in der Gruppe und dann wäre wahrscheinlich dann der Konter gekommen, wenn sie die Annemiek van Vleuten wieder eingeholt hätten.
Ja, aber bloß weil irgendwann potenziell ein Konter kommt, deswegen gar nicht erst das zu probieren. Also, naja. Aber also für so einen Husarenritt oder Husarenstück oder wie man es auch immer nennen mag, würde ich, glaube ich, spreche ich auch für dich, dass das immer hier große Hochachtung und freut einen. Also finde ich jedenfalls super, wenn im Vergleich dessen dazu, dass sie jetzt irgendwie noch so 10 Kilometer vom Ziel oder 5 Kilometer eingeholt werden würde, was ja nie auf große Freude stößt, außer man ist Fan von demjenigen, der sie einholt. Ja, und dann kommen wir zum Profirennen der Herren, wohl dem für uns zumindest Höhepunkt der ganzen Veranstaltung da in
Yorkshire.
England, Lord Yorkshire.
Das war es definitiv, aber von allen Rennen her gesehen war es das langweiligste.
Ich habe jetzt zu wenig Rennen wirklich verfolgt. Also ich könnte mir auch vorstellen, im Nachgang, wenn ich jetzt so beide Rennen noch das, also was das Herrenrennen habe ich die entscheidenden Szenen gesehen, auch live. Vom Damenrennen zu wenig, aber im Nachhinein, wenn ich jetzt wüsste, okay, so ist es ausgegangen, würde ich auch wahrscheinlich denken, das Damenrennen wäre jetzt eher das, was ich mir noch anschauen möchte. Obwohl es im Herrenrennen natürlich auch Szenen gab, die es zu besprechen gibt und wo man sagt, okay, das war schon.
Schon auf jeden Fall, aber es war einfach bedingt durch die Distanz und die Witterungsbedingungen, dass wenig Leute sich aus der Deckung gewagt haben und dass alles im Prinzip durch ein oder zwei Aktionen entschieden wurde.
Genau. Also, du sagst schon völlig zu Recht am Anfang ein sehr, sehr langes Einfahren, wo sie teilweise, keine Ahnung, eine Felgenhöhe von 40 Millimetern komplett
unter Wasser. Und die Strecke wurde ja auch noch verkürzt. Also da wurden zwei Anstiege rausgenommen. Ich glaube, der eine hieß irgendwie Buttertubs, der dann nicht gefahren wurde, weil der halt überschwemmt war. Und noch ein zweiter Anstieg. Somit hatten wir dann ja insgesamt, glaube ich, 15 Kilometer weniger vom ganzen
Kurs. Genau, von 200, ich glaube sogar mehr, oder? 260 waren es am Ende, waren es nicht mal 284?
Ja, also kann schon hinkommen.
Ja, aber es war deutlich weniger, 10% vielleicht, aber nun ja, es war immer noch schwer genug. Es stand wirklich teilweise, keine Ahnung, 4-5 Zentimeter Wasser auf der Straße, so dass man wirklich, also das sah teilweise aus, als wenn die, keine Ahnung, also ich hätte da auch Schiss, also ich als Nicht-Profi hätte da Schiss durchzufahren einfach, man weiß ja nicht, ist ein Gullideckel drunter oder ein Loch einfach nochmal in der Straße, also das war Blindflug.
Ja, aber ganz interessant war ja am Anfang die Spitzengruppe, die sich gebildet hatte, mit zum Beispiel Nairo Quintana und Primoz Roglic.
Ja. Ja, die wollten sich einfach nur mal zeigen, glaube ich, oder?
Oder sie hatten keine Lust, die ganze Zeit im Regen im Feld zu fahren.
Ja, okay, das mag auch noch, ja stimmt, das mag auch ein Argument sein. Aber ich glaube, also Roglic war ja nicht jetzt in Topform, um es mal vorsichtig zu sagen.
Nein.
Die haben einfach mal Hallo sagen wollen, glaube ich. Hatte sich dann später, glaube ich, eine Gruppe, wo auch Nils Pollitt mit dabei war, gebildet.
Das war aber echt spät im Rennen.
Ja, also ne, über die ersten 200 Kilometer braucht man ja wahrscheinlich fast gar nicht reden, weil das war einfach...
Am Anfang natürlich der Unfall von Philipp Gilbert, der die Belgier schon arg dezimiert hatte, weil Remco Evenepoel hat dann gewartet und er ist dann später nach Gilbert auch rausgegangen. Also da war relativ schnell klar, dass einer der großen Favoriten ausscheiden wird.
Stimmt, das war noch am Anfang, was aber ansonsten war... Also müsste ich jetzt lügen, dass irgendwas besonders mir in Erinnerung geblieben ist von den ersten paar hundert Kilometern. Später kam es dann dazu, dass wie eigentlich bei fast jeder WM, die auf so eine Art von Kurs geführt wird, dass es einfach ein großes Feld ist, eine Gruppe geht weg. Mhm. Entweder du hast Glück, dass du in dieser Gruppe bist und kannst dann noch in den Kampf um die Weltmeisterschaft eingreifen oder ja, du fährst in der Gruppe, in einer größeren Gruppe mit 30, 40 Leuten hinterher, meistens ein, zwei Minuten Abstand, kommst nicht mehr dran und bist dann eigentlich der Gelackmeierte des Tages.
Ja, so war es dann auch. Also in der drittletzten Runde war es, glaube ich, wo die entscheidende Attacke gefahren wurde von Van der Poel. Und da haben sich auch einige überraschen lassen, beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass Peter Sagan oder Greg van Avermaet erst eine Runde später mit dieser Attacke gerechnet hätten. Mhm. Und ja, als dann einmal das Loch da war, haben sie es auch nicht mehr zubekommen, weil die wussten alle genau, die Favoriten, sie haben genau einen Schuss und der muss sitzen und wenn das nicht klappt, dann kann ich das Rennen nicht gewinnen. Und ja, da war nur Trentin da noch dabei, Mats Petersen, der war, glaube ich, schon mit Stefan Küng vorne zu dem Zeitpunkt. Mhm. Nils Pollitt wurde da aufgefahren und an diesem kleinen Anstieg hatte da so ein bisschen das Pech, dass er, ich glaube, beim Daniel Felipe Martinez am Hinterrad war und der dann einen Motorplatzer hatte und dann hat er ein Loch gehabt von, was waren das, 2-3 Sekunden, war aber nicht mehr im Windschatten
und das hat gereicht.
Oben auf der Kuppe war immer noch 2-3 Sekunden hinten, aber dann haben die halt vorne zusammengespannt und der konnte nicht mehr rankommen.
Ja, und dann hatten wir eine Gruppe mit 5 Fahrern, glaube ich, mit Küng, mit Moscon,
ja,
mit
Petersen,
Evenepoel,
Trentin.
Trentin, genau. Und ja, die fuhren dann so vor sich hin, erstmal.
Genau, die haben erstmal ordentlich zusammengearbeitet, weil alle das gleiche Interesse hatten.
Vor allen Dingen zwei Italiener, ne, die dann natürlich sich da ganz entspannt hinten. Wobei in dem Moment, also, um vielleicht mal diese Konstellation dann zu beschreiben kurz. Also, ich spiele mit meiner Kleinen dann immer das Spiel, für wen bist du? Und dann musste ich erstmal erklären, dass ich auf keinen Fall für Moscon bin. Also ich bin eher für alle vier anderen, aber nicht für Moscon. Das hat sie nicht verstanden, wie man gegen einen sein kann. Also das in ihrer Jugendlichkeit, das Prinzip gegen kennt sie noch nicht, das finde ich sehr schön erstmal. Und dann, für wen hast du dann also in dem Moment gedacht, dass...
Also ich dachte eigentlich, es wäre entschieden, dass Mathieu van der Poel Weltmeister wird.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber
Evenepoel habe ich eben gesagt, ne? Mathieu, nee, natürlich nicht. Ich dachte echt in dem Moment schon, ich will nicht, ich glaube 90% der Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, wie es ausgegangen ist. Ich dachte mir, der hat so eine Leichtigkeit, also der hat, so wie der jetzt da drin mitfährt, also hast du zu dem Ja, das Lustige war, es war jetzt ausnahmsweise mal umgekehrt. Das heißt, ich kannte das Ergebnis und du hattest oben geschrieben, bitte nicht spoilern. Deswegen, nun ja. Also ich dachte, ich hatte in dem Moment so ein bisschen die Daumen gedrückt, also gegen Moscon, und ich dachte mir, mein Gott, also der junge Niederländer, der hat noch genug Gelegenheiten. Ich habe so ein bisschen Stefan Küng einfach so aus Schweizer, Deutscher. Also,
ne, definitiv, ja, weil das auch taktisch hervorragend gemacht, weil der wusste, der hat nur die Chance, wenn er in der frühen Gruppe irgendwie geht und sich dann andockt und dann auch versucht, ja, über ein hartes Tempo die Leute aus der Gruppe rauszuwerfen, weil im Sprint hat er gegen die richtig super Klassikerfahrer keine Chance.
Hat jetzt sonst auch noch nicht so viel gewonnen, ne? Also zweimal drei Etappen Tour de Romandie, zwei Bing Bang. Also in dem Moment dachte ich so, ach komm, dem drückst du jetzt so ein bisschen die Daumen. Und auf jeden Fall wollte Moscon die Reifen, die Luft aus den Reifen lassen. Moscon hat dann ja auch einmal abreißen lassen irgendwann im Anstieg, ist wieder rangefahren, aber als ihm das Gleiche dann eine Runde später wieder, ich glaube sogar in der gleichen Situation passiert ist, war der Motor geplatzt und da war es dann aus bei ihm. Also dann konnte ich hinter Moscon so, Häkchen, der wird's nicht, super. Wenn ihr euch fragt, warum wir so gegen, oder ich gegen Moscon bin, der muss einfach mal die letzten 15 Folgen hören, in jeder zweiten Folge hat er sich irgendwas geleistet. Ja, und dann passierte was, was wohl, wenn man die WM so als Ganzes betrachtet, vielleicht die Szene der WM ist.
Ja, dass Mathieu van der Poel dann einfach rausgefallen ist aus der Gruppe. Man dachte erst, der hat einen Defekt, aber der konnte nicht mehr. Also der stand still.
Ja, ich dachte auch, der guckte auch so nach unten im ersten Moment, ne? Und das war wahrscheinlich eher so ein resigniertes Gucken, aber ich dachte auch, da ist irgendwie die Kurbel abgebrochen oder irgendwas im Tretlager oder sowas. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal im Profisport jemanden gesehen habe, außer jetzt einen Helfer, der irgendwie, ne, seine Arbeit verrichtet hat und links rausfährt, aber der wirklich so dermaßen eingegangen ist.
Erinnerte so ein bisschen an Kwiatkowski bei der Tour de France.
Erinnert, ja, vielleicht, ich jetzt nicht, aber ja.
Aber er stand wirklich still, also da ging gar nichts mehr.
Nee.
Aber ist natürlich auch, das ist das erste Rennen, was er über die Distanz fährt bei den Witterungsbedingungen.
Absolut, also das ist wirklich alle Erden wert. Also wer überhaupt, ne, also wie viele Leute sind überhaupt noch zu dem Zeitpunkt im Rennen gewesen, ne? Also, warte mal, ich guck mal, von wie viel Starter gab es? Also sind ja überhaupt nur 46 ins Ziel gekommen. Und man muss ja auch sagen, Hut ab davor, ist das Rennen ja auch zu Ende gefahren. Ne? Also er hat gesagt, nee, also so ein Rennen bringt man, ist damit als vor, muss man sich vorstellen, eineinhalb Runden vor Ende ist er noch mit in der Favorit. Und dann kommt er als vorletzter an. Also, aber so noch irgendwie das zu Ende zu bringen und zu sagen, ich will mein erstes WM-Rennen nicht aussteigen, das ist auch nochmal, finde ich, ein extra Applaus wert. Also ich dachte auch, da wie du, ne, technischer Defekt, das kann doch nicht sein, was für ein Pech. Und dann ist er einfach da stehen geblieben, also genauso tragisch wie, aber andererseits finde ich das auch gut, weil keine Ahnung, alle übermenschlichen Leistungen, wir sind ja auch gerade im Radsport und nicht nur im Radsport, auch immer mit Fragezeichen versehen, und insofern bin ich da ganz froh
drum. Ein gutes Signal, ja.
Ja.
Du siehst halt daran, also da die Leute, die vorne waren am Ende, das sind halt welche, die haben schon einige dieser ganz langen Monumente oder Klassiker vorne mit bestritten gefahren, auch in Mats Pedersen beispielsweise. Der hat im letzten Jahr, ist er da bei der Flandern-Rundfahrt auch bei so einem ähnlichen Sauwetter auch ganz vorne mit rumgeguckt.
Ja, letztes Jahr Zweiter geworden dann. Ne? Tour of Norway hat er schon vor 3 Jahren, also mit 20 Jahren, eine Etappe gewonnen. Doors of Flandern schon mal Fünfter geworden. Ne? Und auch mit drei, auch wenn man sagen kann, auch noch ein junger Fahrer mit 23. Aber einfach so, ein wetterfester Fahrer klingt blöd, aber der anscheinend sich auf der langen, die lange Strecke schon eher gewohnt ist. Und ja, also ich finde, also erstmal ist für mich jeder von den 46, die angekommen sind, bei dem Wetter über die Strecke, muss man mehr als seinen Hut vorziehen. Ein Arbeitskollege sagte mal zu mir, wir machen immer einen Outdoor-Sport, da kann man sich dieses Wetter nicht aussuchen. Es stimmt auch irgendwo, aber offensichtlich haben sich an dem Tag mehr, ich tippe mal hundertfache ausgesucht, dass es doch nicht das ist, was sie machen möchten. Und auch das finde ich, wenn man da in der vorletzten Runde oder so aussteigt, ist man trotzdem sehr, sehr weit gefahren. Ja, also es war dann ungefähr noch eine halbe Runde zu fahren, glaube ich, als Mathieu van der Poel.
Das war schon, glaube ich, eine Runde oder anderthalb Runden vor Schluss. Also
anderthalb
schon,
Runden, okay.
Schon relativ früh noch, also
Ja, stimmt, anderthalb Runden sind die zusammengefahren und dann ist er ausgestiegen. Ja, und dann hatten wir noch die vier vorne, Moscon, Küng, Trentin und Pedersen. Der nächste, der rausgefahren war, Moscon.
Das war in dieser einen kleinen Welle, wo dann wirklich Stefan Küng auch Vollgas gefahren ist, alles, was er hatte, weil der wusste dann, wenn ich jetzt Moscon rausfahre, habe ich eine Medaille sicher.
Ja.
Und er hat sich gesagt, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Ja, vollkommen richtig und finde ich auch absolut richtig in dem Moment, weil der wusste wahrscheinlich, weder gegen Moscon noch gegen Trentin habe ich im Sprint eine Chance. Das heißt, alles rein, dann habe ich zumindest die Bronzemedaille, alles gut. Und er hatte sich, glaube ich, auch so zwischendurch schon ein bisschen so beschwert, ne, dass Moscon nicht mitgeführt hat. Absolut nachvollziehbar, warum Moscon das nicht gemacht hat. Also ausnahmsweise kann man nicht auf ihn schimpfen. Aber ja, und insofern alles richtig gemacht. Naja, und dann, als diese Dreierkonstellation unterwegs war, Küng, Trentin und Pedersen, da war...
relativ schnell klar, worauf es hinausläuft, weil Stefan Küng war zufrieden im Prinzip mit der Bronzemedaille. Matteo Trentin wusste eigentlich, dass er im Sprint gewinnen wird. Und Mats Pedersen hat sich auch insgeheim gedacht, er spart sich seine Körner für den Sprint auf. Aber auch der hatte zwischendurch, als Stefan Küng da vollgefahren ist, mal so ein 2-Meter-Loch, was er gerade noch wieder zufahren konnte.
Ja, und im Nachhinein zum Glück, weil es kam dann irgendwie doch so, dass auf der Zielgeraden der Sprint relativ weit vom Ziel noch von Trentin, also Trentin hat irgendwie so ein bisschen angegriffen, aber auch nicht richtig. Und Pedersen hat dann gekontert. Und das hat er aber, da hat er, wie du eben sagtest, jeder der Favoriten hat nur einen Schuss und den hat er da gesetzt. Und das hat gereicht.
Ja, das Problem war, Matteo Trentin war sich zu sicher und hat den Sprint viel zu früh eröffnet.
Ja.
Also es hätte gereicht, wäre der 100 oder 50 vor Ziel losgefahren, weil der einfach so einen harten Antritt hat. Und wenn du so einen harten Antritt hast, dann ja, ist es eigentlich im Prinzip egal, wann du losfährst, nur nicht zu früh. Und genau den Fehler hat er gemacht. Der war dann zwar ja so 50, 100 Meter dann auch vorne und konnte sich da auch leicht absetzen, aber ja, dann war der Ofen aus und dann ist Mats Pedersen einfach vorbeigefahren.
Ja, und das aber auch wirklich in einem Stil oder mit einer Geschwindigkeit, wo man sagen kann, alles klar, super, da hat er aber auch verdient gewonnen. Und ich glaube, auch Trentin hat im Nachgang gesagt, da hat heute der Stärkste gewonnen. Und ich glaube, alle drei, die da vorne waren, haben dann hinterher so irgendwie mit diesem Ergebnis Frieden geschlossen, hatte ich so den Eindruck, was man so gelesen hat und in Interviews gesehen hat. Ich fand es schön, ich weiß nicht, ob du das weißt oder darauf geachtet hast, vielleicht weiß ich das auch noch durch Zufall. Es gibt ja die großen Ausrüster, ne, von den Firmen, also die deutschen Fahrer, BioRacer, die Italiener, glaube ich, in Castelli, viele in Santini und so weiter. Nur die Dänen fahren mit einer ganz kleinen Schmiede und die nennt sich Parentini Bikeware.
Mhm.
Und ich sagte zu meiner Frau schon, Parentini, weil ich stand mal in Kontakt mit denen, Parentini wird nachher via Facebook komplett ausflippen und das passierte dann auch. Also direkt Fotos hier von dem Alter, weil jedes Mal, wenn die dänische Nationalmannschaft irgendetwas macht, ob auf der Bahn oder auf der Straße oder Zeitfahren oder, ist Parentini groß dabei, es auszuschlachten und das passierte da auch. Aber ich denke mal, ein Sieger, mit dem wir alle gut leben können und mit dem.
Aber dazu vielleicht noch generell, war es ja sehr schwierig, dann die Fahrer überhaupt zu erkennen oder auseinanderzuhalten, weil die halt dann auch teilweise nur noch Regenjacken vom Team dann irgendwie anhatten, also von ihrem Firmenteam und nicht von der Nationalmannschaft oder beispielsweise die ecuadorianischen Fahrer. Gut, das waren nur zwei, Carapaz und der andere weiß jetzt nicht genau, aber der eine hatte eine Movistar-Hose an halt.
Also stimmt, das erinnere ich sogar noch. Ne?
Ja.
Aber war das nicht früher generell so, dass die ihre Hosen von den Firmen gefahren sind und nur die Trikots von der Nationalmannschaft? Ich meine, also es hatte mich jetzt nicht so, also jetzt wo du es sagst, ich kann mich an das Bild auch erinnern, aber es war mir jetzt in dem Moment nicht irgendwie so, dass ich dachte.
Ja, aber war dann halt schwierig, wenn er die Regenjacke noch über hatte, denkst du, er fährt fürs Team Movistar, aber
ja,
jetzt war einer von Ecuador.
Ja, stimmt. Also jetzt zum Nachhinein, aber in dem Moment habe ich mich da gar nicht so unfassbar drüber gewundert. Ja, stimmt. Ja, aber also um nochmal drauf zurückzukommen, also die Wetterbedingungen waren jetzt schon so, wie ich finde, hart an der Grenze, also ne, Strecke schon verkürzt, wie du sagst, weil Werde hatte hinterher, glaube ich, irgendwas von gesagt, er war komplett totgefroren oder durchgefroren.
Ja,
oder?
Aber ist auch die Frage bei den Spaniern, die haben sich eine Woche vorher noch bei 30 Grad vorbereitet und sind dann drei Tage vorher nach England erst geflogen, ob das die richtige Vorbereitung ist.
Ja. Das stimmt. Auch
auf der anderen Seite willst du klar nicht zwei Wochen im Regen rumgurken und dich da vorbereiten, aber ja,
auf die Gefahr, dich dann zu erkälten oder sonst irgendwas zu holen, ist halt ja immer die Abwägung oder einfach drei Wochen im Regen schlechte Laune zu bekommen.
Ja, aber die Spanier haben enttäuscht. Also Isagire hat man im Finale noch gesehen, aber klar, als Valverde raus war, war da nichts mehr.
Belgier, Also, wie viel da der erste Belgier, wo ist der? Also klar, ne, durch den Sturz von sag mal schnell,
Gilbert. 8.
Ja, genau. Ne, das ist jetzt auch etwas.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, Greg van Avermaet und auch Peter Sagan hatten auf die nächste Runde gesetzt und gar nicht so früh mit dem Angriff, mit dem Entscheidenden gerechnet. Und man hat ja auch gesehen, Peter Sagan, der hat seine Wut noch rausgelassen, ist nochmal aus dieser Gruppe rausgefahren.
Ja, genau.
Und verzweifelt versucht nochmal da die Lücke ein bisschen zu schließen. Aber ja, am Ende Platz 5, worum ihn wahrscheinlich auch noch viele beneiden werden, aber er ja, hat sich einfach mal verpokert in dem Rennen. Aber was willst du machen, wenn du als mit der Slowakei unterwegs bist? Da hast du natürlich auch nicht so viel mannschaftliche Unterstützung wie die Belgier beispielsweise.
Ja, aber Peter Sagan ist ja jetzt immer schon bekannt dafür gewesen, dass er auch ohne die große mannschaftliche Unterstützung es geschafft hat. Und ja, Sagan war im Prinzip der Erste von den Verfolgern dann. Aber das ist halt kann für Peter Sagan ja auch nicht der Anspruch zu sein, der erste der Anspruch sein, der erste Erfolg.
Klar, wenn du dreimal Weltmeister warst,
dann ja,
willst ne? du es auch wieder.
Also dann wäre nicht er und 29 jetzt auch noch im besten Alter. Aber da waren wirklich in dieser Gruppe waren van Avermaet, dann war auch ein Degenkolb mit dabei, wo man sich auch so im Nachhinein dachte, naja, okay, also jetzt, wenn er...
Nach der Vuelta hätte man ihm so ein Ergebnis eigentlich nicht zugetraut bei der WM.
Nee,
beziehungsweise, ja, wenn es vielleicht noch ein bisschen anders gelaufen wäre, dann hätte er auch noch weiter vorne landen können.
Absolut, guck mal, er ist jetzt in der Gruppe mit zeitgleich mit Christoph, der Siebter geworden ist. Also hättest du mir jetzt nach der Vuelta gesagt, er macht eine Top-10-Platzierung, dann hätte ich gesagt, ein Becher Pinocchio, dass das nicht passieren wird. Ne? Und klar, er ist jetzt 15. geworden, aber in der gleichen Gruppe.
Ja, naja. Hier, mein Tipp, Alexander Christoph hat fast dann noch, wäre da ganz vorne gelandet, wäre die Verfolgergruppe
ja,
angekommen.
Wen hatte ich denn nochmal auf dem Schirm? Weiß ich gar nicht mehr, wer mich die Daumen drücken wollte. Naja, wurscht.
Aber ja, die Deutschen sind dann recht gut gefahren. Also auch als Nils Pollitt dann da nicht mehr rankam, ist er nochmal für Degenkolb in der Gruppe gefahren. Und die haben, ja, das gemacht aus ihren Möglichkeiten, was möglich war.
Ja, die zwei haben das damit gestaltet.
Bemerkenswert natürlich auch, dass im Sprint vor John Degenkolb Carlos Alberto Betancourt angekommen ist.
Warte, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Wenn du das sagst, das stimmt. Der Kolumbianer ist da noch, was hatte der denn da zu suchen?
Und wir haben ja schon gesagt, oder beziehungsweise gibt es ja seit 3 oder 4 Jahren, hat er sich ja mal metamorphorisiert zu einem anderen Fahrer. Der war ja früher ganz ranke und schlank, hat Paris-Nizza gewonnen und seitdem hat er sich so eine Fettschicht angefuttert, wahrscheinlich schon mit weiterer Hinsicht auf Yorkshire 2019, dass er im Regen nicht friert.
Ja, aber das ist dann, kann er jetzt wieder zur alten Form wieder aufschließen. Also er hat aber auch seit 2014 nichts mehr gewonnen, ne? Wenn man das mal so kennt.
Nichts Besonderes, ja. Ich glaube, er hat mal bei der Hammer Series was gewonnen, aber.
Ja, gut, das ist jetzt nichts, was ein Fahrer wie er vielleicht.
Nee, aber überraschend auch so die Kolumbianer. Quintana ist stark gefahren in der Ausreißergruppe und auch ein Esteban Chavez, dass der das Rennen zu Ende gefahren ist, hätte man so nicht erwartet.
Mhm. Pogacar auch noch auf 18 reingekommen ist, also auch gar nicht so weit hinter der ersten Verfolgergruppe, sag ich mal. Ne, Michael Matthews, auch jemand, den man eigentlich weiter vorne hätte gesehen. Also komische WM, komisches Wetter vor allen Dingen. Für mich jeder der 46 ein Sieger, der bei dem Wetter so lange durchhält. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, Peter Vakoc, 46. Der ist ja nochmal 20 Minuten länger gefahren bei dem Scheißwetter. Also muss man sich vorstellen.
Das ist ja fast eine Runde.
Ja, weiß ich nicht mehr. Ich habe mich schon so.
Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das fast eine Runde ist.
Ja. Mann.
Ja, aber auch beispielsweise Alaphilippe, der als Favorit gehandelt wurde, kam dann als 28. am Ende rein. Und das Lustige oder das Bizarre war ja eigentlich, dass der bei diesem Antritt von Van der Poel an dessen Rad war, aber nicht mitfahren konnte.
Mhm.
Und Van der Poel sich selbst den Stecker mit diesem Antritt gezogen hat. Also sozusagen gleich zwei Favoriten eliminiert hat damit. Sich selbst und Alaphilippe.
Ja. Ja, es ist zwar eine komische, also, aber ich finde auch daran sieht man, dass Favoriten oder Mitfavoriten relativ weit, ich meine, muss man jetzt auch mal sehen, Alaphilippe ist mit 2,30 reingekommen, oder 2,26 reingekommen, ist jetzt nicht die Welt. Aber das Fahrer, die man wirklich vorne gesehen hat, es überhaupt nicht geschafft haben oder nicht überhaupt nicht das Rennen mitgeprägt haben. Und andere Fahrer, oder jetzt Van der Poel vielleicht auch als einer derjenigen, und andere Fahrer, wie jetzt ein Pedersen oder auch ein Stefan Küng, die man vorher vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte, dass die das Rennen mitgeprägt und dann am Ende auch auf dem Podium beendet haben, was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass die Umstände einfach sehr, sehr ungewöhnlich waren oder zumindest Umstände waren, unter denen vielleicht manche Fahrer ihr Potenzial abrufen konnten und anderes einfach nicht, ja, potenziell nicht abrufen konnten. Ne? Also
Hans Pedersen ist einer, der kommt super bei Regen zurecht.
Ja.
Und auch John Degenkolb ist einer, der kann da gute Leistung bringen. Aber es gibt halt Fahrer, denen liegt das nicht. Und ja, überrascht war ich ja von dem ganz, ganz schlechten Abschneiden der Heimmannschaft der Briten.
Ja, waren die überhaupt da? Also ich habe da nichts, also so richtig viel hat man da nicht mitbekommen. Ne? Wir waren da.
Ich glaube zumindest Geraint Thomas, der ist ja gestartet, aber ist halt auch dann
Raus,
ja.
Adam Yates raus.
Ja.
Swift und einer, dessen Namen ich nicht aussprechen kann.
Geo Gegenhardt.
26 und 31.
Ja. Das ist schon, also, auch so ein Parcours, das ist ja normalerweise ein Parcours, der einem Geraint Thomas total liegt.
Mhm.
Mit den Anstiegen auch so eine Chance und vor heimischem Publikum bekommt man auch nicht mal so schnell nochmal
geschenkt. Nee, natürlich nicht.
Und ja, da wird, ja, vielleicht hat er nach der Tour de France ein bisschen zu lange gewartet, um wieder in Form zu kommen.
Ja, oder einfach Luft raus. Das kann ja auch immer sein. Es wurde ja jetzt auch vorgestellt, der WM-Kurs für 2020, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ne? Hast du da was mitbekommen?
Also ja, mit dem Col du Forclaz, der rund um Aigle wird die Runde gefahren, also um den Hauptsitz der UCI. Und das ist ein sehr berglastiger Parcours, ich glaube mit, was sind es, 4000 Höhenmetern ungefähr, also 1000 ungefähr weniger als in Innsbruck im letzten Jahr.
Mhm.
Aber es ist auch was schon für die Bergfahrer, weil dieser Col du Forclaz sind irgendwie 3,5 Kilometer mit 11%
okay.
auf dieser Runde, der gefahren wird. Also das ist schon.
Also definitiv nichts für die Sprinter. Sprinter sind dieses Jahr wieder. 2020 braucht man sich auch keine Gedanken machen.
Aber 2020 ist natürlich extrem interessant wegen den Olympischen Spielen in Tokio. Weil die sind unmittelbar nach der Tour de France
und
es wird für einen Fahrer sehr, sehr schwierig werden, sowohl die Olympischen Spiele oder die Tour de France, die Olympischen Spiele und die Weltmeisterschaft miteinander zu kombinieren.
Also alle drei.
Ja, du musst dich für irgendwas entscheiden.
Okay. Und die Vuelta kommt ja auch nochmal zwischendurch irgendwann.
Ja.
Was für ein Radsportjahr nächstes Jahr, muss man so sehen.
Das schon, ja, aber das wird zu Lasten wahrscheinlich einiger Grand Tours gehen, dass da vielleicht nicht so viele Favoriten.
Ja gut. Das ist da mal so. Also eine Grand Tour ist auch jedes Jahr Olympia. Ich finde, Olympia hat ja immer seinen eigenen Reiz. Also das ist ja nochmal was Besonderes.
Also für den Valverde zum Beispiel sein letztes großes Ziel, noch Olympiasieger zu werden.
Lass uns dann nochmal wir haben den Kurs, glaube ich, schon mal besprochen, irgendwann vor 3 Jahren oder so voraus. Lass uns das mal klären, wenn Olympia vor der Tür steht. Obwohl, wir haben ja gerade Olympiade, ne? Also die Olympiade ist ja der Zeitraum, glaube ich, zwischen den Olympischen Spielen, im Klugscheißer-Modus. Hoffe das mal so. Ja gut, WM, insgesamt würde ich sagen, ein bisschen ins Wasser gefallen aufgrund des Wetters, aber eine Veranstaltung. Mai, wenn man in England eine Veranstaltung macht, dann muss man damit ja schon fast rechnen oder kann man sich nicht wundern, wenn das passiert. Traditionell 3. Oktober, Münsterland-Giro. Ich finde es ja schön, wenn irgendwelche Daten miteinander verknüpft sind. Tag der Deutschen Einheit, Münsterland-Giro. Gestern, du bist noch nie das Jedermann-Rennen mitgefahren, oder?
Nein.
Hast du eigentlich Interesse, was wir machen? Ist auch, glaube ich, unspannend, oder?
Zum Abschluss der Saison mit Sicherheit schon.
Also ich habe jetzt gesagt, das ist mit Sicherheit unspannend. Also ich hoffe nicht, dass mir jetzt irgendein Münsterland-Giro-Fanatiker das negativ auslegt. Ich kenne es auch nicht. Also war das jetzt eine völlig unfundierte Äußerung. Aber ein Rennen, was natürlich auch für die deutschen Teams irgendwie mit einer gewissen Prestige verbunden ist, wo man sich gerne zeigt, wo man seinen Sponsor nochmal präsentieren möchte, wie du sagst, bewusst am Ende der Saison. Und
aber das Wetter wurde im Prinzip aus Yorkshire adaptiert.
Ja.
Also auch da hat es geregnet. Und so wie ich das gehört habe, gab es auch kurz vorher, ein paar Tage vorher, noch einen Rohrbruch an einer Stelle auf der Strecke in Münster.
Ach, guck mal. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Aber jetzt sieht man hier auch das Riesenrad, oder? Oder ist da immer ein Riesenrad? Okay. Entschuldigung, das war jetzt völlig auf der Weg. Rohrbruch wie in Spanien, ne? Muss ich jetzt
was sagen? Ja, es gab da einen Rohrbruch und in Münster musste die Strecke dann nochmal umgelegt werden, weil da eine Baustelle da natürlich war.
Ah, okay. Naja, so können andere Leute mal zugucken. Ja, insgesamt ein Rennen mit jetzt ein paar kleinen Erhebungen zwischendurch, aber jetzt nichts mit irgendeiner
Beute für die Sprinter.
Ja, das war es schon immer und sollte es auch immer bleiben oder wird es auch wahrscheinlich immer bleiben. Wir bekamen übrigens mal eine Rückmeldung, fällt mir gerade ein, zu dem Hamburger Rennen. Weiß nicht, ob du das gesehen hast, ne, dass sich das aufgrund der Topografie sich jetzt auch schlecht verändern wird und verändern lässt, und das ist in Münster ja nun auch der Fall. Sprintentscheidung muss man, kann man nicht, also wie erwartet.
Knappe Kiste, aber auch mit einem sehr schwierigen Zielgrad. Natürlich war es dann, ja, für Pascal Ackermann am Ende schwierig, noch vorbeizukommen überhaupt, aus technisch-organisatorischer Sicht.
Ja, und dementsprechend holte sich von, ich kann es nicht aussprechen, den ersten Teil, das ist ein Team namens von Quickstep.
König.
Bitte?
Der König.
Ja, weiß ich nicht, kann ich mir nicht merken. Der König, Quickstep. Für mich ist Team Quickstep immer Team Quickstep. Das sind Blau-Weiß und Quickstep und kommen aus Belgien und machen Laminat. Oder wie heißt das andere? Nicht Laminat, hier sind Parkett. Genau. Ja, und dementsprechend holte sich Hodek, spricht man ihn aus? Hodge. Ja klar, also Südamerikaner. Hodge, ein Sprinter, der mir ehrlich gesagt bisher noch nicht besonders untergekommen war, der jetzt auch mal abgesehen von Katalonien-Rundfahrt eine Etappe, Tour de Polen-Rundetappe, Tour of Norway, Deutschland-Tour eine Etappe, aber ansonsten jetzt kein Fahrrad, der schon groß aufgefallen ist. Holte sich das Ding in Münsterland, vielleicht mal größter Sieg bisher, würde ich jetzt nicht behaupten. Aber
ja, aber hat er schon einige prestigeträchtige Rennen gewonnen, also ist eines der größten Talente im Sprint.
Ja, auch 23 Jahre alt, ist bei Quickstep als Sprinter ja auch nicht gerade schlecht aufgehoben. Ja, aber es gab ja dann eigentlich noch, und dadurch, dass es in der Sportschau dann auch noch lief, noch einen deutlich größeren Aufreger vielleicht.
Ja, nach dem Ziel, also es gab, zur Erklärung dazu, es gab im Sprint einen Sturz. Seneschal war, glaube ich, auch der Fahrer, der sich am Hinterrad von Maximilian Walscheid aufgehangen hatte und dann zu Sturz kam. Aber so wie ich das gesehen habe, hat er sich einfach nur umgeguckt. Also als Anfahrer wollte sich durchsacken lassen durch das Feld, hat sich umgeguckt und sich dann am Hinterrad von Walscheid aufgehangen. Okay. Aber es ist ja Grundregel Nummer 1 beim Radfahren, niemals umgucken.
Ja,
vor allem nicht in einem Massensprint.
Ja, und vor allem, wenn du dich durchsacken lässt. Ne? Also was suchst du denn da hinten?
Ja, jedenfalls kam er dadurch zu Sturz und meinte, dafür Maximilian Walscheid verantwortlich machen zu müssen.
Weil die einzige Erklärung, die ich jetzt hätte, wäre, wenn Walscheid eine Welle gefahren wäre rüber. Aber warum sollte er eine Welle fahren, um seinen den sich durchsackenden Fahrer abzuräumen? Also jetzt, selbst wenn das so gewesen wäre, kann man ja dann wirklich da überhaupt nicht von irgendeiner Absicht sprechen. Ich finde schon, er haut ihm so richtig einen von der Seite auf den Helm. Ja. Ne? Ich musste dann, als ich das Szene jetzt das erste Mal, du hast es mir gestern geschickt, gesehen habe, muss ich denken, kennst du noch diese eine Prügelszene, wo sich die zwei Fahrer mit den Laufrädern schlagen?
Barredo und Rui Costa.
Offensichtlich die. Ich finde, wenn sich so Radfahrer in ihren Klamotten prügeln, sieht das immer ein bisschen albern aus. Also ich habe noch nie eine ernsthafte Auseinandersetzung. Wie so kleine so Robben, die sich prügeln oder so.
Aber er hat natürlich eine größere Trefffläche. Also er hat ihn ja nur am Helm getroffen und zum Glück, glücklicherweise hat Maximilian wahrscheinlich den Schlag auch noch kommen sehen.
Ja, also das, wir werden es an der Stelle verlinken.
Auf der anderen Seite vielleicht nicht so schlau, sich mit einem der größten Fahrer im Peloton anzulegen.
Ja, einerseits, wenn du wütend bist, ne, also wenn du wütend bist, guckst du wahrscheinlich gar nicht mehr drauf, wem du da eine tachelst. Aber das war schon, ist schon eine lustige Nummer, ne? Seine Teamkollegen haben ihn auch dann direkt aus der Schusslinie genommen. Müssen wir mal gucken. Also
das wird mit Sicherheit noch eine Sperre nach sich ziehen.
Ja, also zumindestens. Also es hat sich jetzt niemand wehgetan, ne? Walscheid hat dann im Interview auch geäußert, er hat gar nicht mitgekriegt, was ihm da hinter ihm passiert ist.
Er wusste ja wahrscheinlich auch gar nicht, warum der den jetzt angeht.
Ja, ja. War vielleicht, also wie gesagt, verprügelnde Radfahrer sehen immer lustig aus, finde ich. Also das ist nie so, dass man denkt, wollen sich ernsthaft wehtun, sind nur ein bisschen Dampf ablassen.
Gab es ja auch in diesem Jahr bei der Tour de France zwischen Tony Martin und Luke Rowe.
Ja, ja, genau. Das sah ja auch nicht so aus, als wenn die sich wirklich wehtun wollen würden. Ne? So, du böser Bube. Schöne Geschichte und was heißt schöne Geschichte, ne? Ist natürlich keine schöne Geschichte, aber
kurios.
Ein Kuriosum, eine Randnotiz, die Erwähnung zurecht gefunden hat bei uns. Vielleicht gibt es mal, es gibt bei YouTube zu allem irgendwie die Top 5 oder Top 10. Mhm. Vielleicht können wir direkt mal gucken. Die Top 10 Best Cycling Fights. Oder unter, wie würdest du das gucken? YouTube. Cycling Fights. Obwohl, das ist ja meistens. Gucken wir mal, ob es sowas gibt. Cycling Fights. Furious Pro Cycling Race. What the fuck, Cycling Fights? Das, hier. Ach, du kannst jetzt nicht sehen, ne, auf meinem Rechner. So.
Das, ja. Klar.
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Was war das?
Klaus Puhls, der hat einem Zuschauer das Handy weggenommen und weggeworfen.
Weil?
Ja, weil der Zuschauer ihn genervt hat.
Ach so. Ja, kannst du machen. Dann, das sieht mir hier aus wie, was? Platz 4? Was? Das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Ach so, ja, das ist aus dem Amateursport-Design-Szene, die berühmte, wo der eine Fahrer den anderen umkippt und dann von den Zuschauern über die Brücke geworfen wird, glaube ich. Das ist jetzt, für euch auch wirklich weniger lustig, um ehrlich zu sein. Entschuldigung. Vielleicht sollten wir das an dieser Stelle beenden. Haltet euch fest. Also merkt euch mal, ne? Guckt einfach bei Top 5 What the Fuck Cycling Fights, dann werdet ihr genauso was zu lachen haben. Ich nehme den Link schon mal auf für die Shownotes. Sieht immer albern aus. Ja, das zum Münsterland-Giro. Jedes Jahr an dieser Stelle sage ich, irgendwann werde ich das Ding auch mal fahren, wenn ich wieder fit bin für ein Jedermann-Rennen oder zumindest meinen Ansprüchen Genüge tun kann da in Bezug auf meine Fitness.
Kommen wir noch zu einem Sportler, der auch kämpfen kann.
Ja, sonstiges. Nasa Buhani, ja, der kann kämpfen. Der kann zumindest austeilen. Wie gut er einstecken kann, das weiß ich nicht. Ich glaube gar nicht so gut.
Ja, ich glaube schon. Der musste ja einige Stürze in letzter Zeit durchleben.
Ja, ich glaube, der Chris hat sich auch mal mit ihm angelegt. Oder wurde zumindest von ihm angeschrien oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, jeder, der mit dem Radsport ein bisschen was zu tun hat, wurde von Buhani schon mal angeschrien. Er wechselt jetzt. Vielleicht ist das auch der Grund, wo jemand anders dann auch wechselt. Er wechselt jetzt an das Team, dessen Namen ich auch wieder, Team Ikea war das, ne?
Ikea Samsic, ja.
Ja.
Und er setzt da den Gorilla.
Ja. Ich weiß nicht, was man sich da wirklich, also Greipel, ne, dann machen wir direkt eine Meldung draus, Greipel geht dort weg. Der Vertrag wurde zumindestens wurde sich so geäußert, im gegenseitigen Einvernehmen gekündigt zum Ende des Jahres.
So wie ich es gehört habe, hat Greipel den Vertrag aufgelöst, ja.
Ja. Und, aber, also was hat denn Buhani so in den letzten Jahren gewonnen? Das war ja jetzt auch nicht so
die Welt. Ich denke, darum geht es der Mannschaft ja nicht, sondern der kann halt. Ist
eine Stimmung in der Bude haben, oder was?
Nee, aber der kann halt, ist für den französischen Markt sehr wichtig, weil der kann halt Tour de Eurum, Metropole oder sonst irgendwie was, kann der 3 Etappen gewinnen, wovon hier keiner Notiz nimmt. Aber für den Sponsor in Frankreich ist es natürlich eine Prestigeangelegenheit.
Ja, okay, wenn man das so sieht.
Wenn er auch vielleicht nicht mehr die ganz großen Siege rausfährt, aber er fährt dann in Frankreich seine 7-8 Saisonsiege ein, was dann schon viel wert ist.
Ja, aber dieses Jahr sehe ich da nicht so viel, dass er gewonnen hat, aber du hast wahrscheinlich recht, ne? Und mit 29 hat er ja jetzt auch noch das Potenzial, ein paar gute Jahre zu kriegen.
So ist es.
Da kannst du vielleicht den Greipel, hat 3 Etappen vom Giro gewonnen, 3 Etappen Vuelta, ne? Das sind auch, muss man auch erstmal fahren, ne? 3-mal Dauphiné. Ja, für das Team ist es mit Sicherheit eine kluge Entscheidung, oder wahrscheinlich oder hoffentlich eine kluge Entscheidung. Greipel müssen wir jetzt mal abwarten. Ich würde mir wünschen, dass er nochmal irgendwie was, ein Team bekommt, wo er nochmal zumindest einen Sieg fahren kann. Ich fände, das wäre jetzt so ein ziemlich sang- und klangloser Abgang, wenn er jetzt nichts mehr finden würde. Also das, ich fand den Abgang zu Arkea schon ein bisschen komisch, also in dieses Zweitligateam. Ich kann und mag mir irgendwie nicht vorstellen, dass der nicht nochmal einen guten Vertrag irgendwo kriegt, oder? Ich kann mir schon vorstellen. Dass er keinen Vertrag mehr kriegt.
Dass er einen bekommt.
Okay. Ich hatte schon doppelte Verneinung und dann noch einen Beitrag. bei welchem Team siehst du ihn?
Vielleicht beim Team Dimension Data, wo Cavendish weggehen wird wahrscheinlich. Ja. Oder ja, es gibt einige Teams, die noch vielleicht auf der Suche nach einem Sprinter sind.
Ja, und man weiß ja auch, dass er also ein loyaler, gut hart arbeitender Fahrer ist, der jetzt vielleicht mal einen Pecher hatte oder vielleicht auch.
Wie zum Beispiel deine Mannschaft, EF Education First, die haben auch keinen Top-Sprinter.
Ja. Ja, also meinen Segen hätte er. Ne? Ich bin mal gespannt. Ich würde mir halt, wie gesagt, nur wünschen, dass er noch einmal irgendwie die Chance bekommt, bei einem großen Rennen in Topform am Start zu gehen und nochmal einmal, ich glaube, wenn er jetzt irgendetwas gewinnt, ich will jetzt noch nicht mal so weit denken an Monument, aber
es reicht schon die Gläulernacht.
Die Gläulernacht hat er immer im Griff. Weißt du, was ich cool fände? Wenn er einfach nochmal rund um, oder was heißt nochmal, hat er ja noch nie gewonnen, rund um Köln. Ich glaube, das ist so ein Ding, was er sehr, sehr, sehr gerne gewonnen würde. Und ich glaube, die sollen im Hintergrund einfach mal Geld fließen lassen. Lass ihn das Ding gewinnen. Hier, das, super Idee, für festschreiben hier. Der soll einfach mit dieser, da ist doch auch die deutsche Nationalmannschaft angetreten, mit so einem komischen, ne? Sollen ihm einfach keinen Vertrag mehr geben. Der fährt mit dieser deutschen Nationalmannschaft das Ding und irgendwelche Zuschauer werden ja alle anderen abräumen können. Hinten der Anstieg, ne? Binsberger Schloss, einfach mal alle anderen umschmeißen. Ja. Nee, aber das, dann soll man ihn das doch gewinnen lassen.
Der macht's dann wie Rowan Dennis, fährt dann auch mit ungebrandetem Material.
Ja, genau.
Bereitet sich die ganze Saison nur auf rund um Köln vor.
So ein Fahrrad, wo draufsteht, irgendwie Ricolon oder so, anstatt Ridley oder die sind auf Ridley gefahren, glaube ich, bei Lotto, ne? Ja, irgendwie sowas. Also das finde ich jetzt noch einen schönen, ne? Also da, wenn er jetzt sich irgendwie die ersten Monate zu Pfingsten ist, das immer, soll er sich die ersten 4 Monate nur auf Runden Köln immer die Strecke lang fahren, jeden Tag 3-mal. Das finde ich jetzt einen Abgang mit Stil. Ich hoffe nicht, dass es so kommen wird, sondern dass er noch ein Team findet, mit dem er das auch richtig fahren kann. Wenn nicht das, dann aber so etwas in der Richtung. Ja, Buhani zu Akea hat mir schon gesagt. De La Cruz zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da hatten wir ja auch immer schon gesagt, die rüsten auf bis zum geht nicht mehr. Und ja.
Transferstrategie bislang.
Bitte gute?
Gute Transferstrategie. Ja. Den Vertrag mit Pogacar verlängert. Dann auch Philipsen verlängert, ein ganz junges Talent. De La Cruz geholt von Team Ineos. Ein sehr, sehr vielseitig einsetzbarer Fahrer und auch beispielsweise Davide Formolo für die nächste Saison von Bora Hansgrohe auch ein super Fahrer für die Klassiker geholt.
Ja.
Schon, ja, sehr schlau.
In der Breite verstärkt auch, ja. Nächste Kurzmeldung, Christian Knees verlängert seinen Vertrag. Hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm irgendwie. Also hast du das
fand ich überraschend.
Ja. Ich dachte, das läuft jetzt aus, um ehrlich zu sein.
Ja.
Weil auch irgendwie da kam auch nichts, da wurde auch nicht von irgend, also es kommt sehr, sehr spät, finde ich, ne, also als wenn man da lange für gebraucht hätte, vielleicht auch so ein bisschen das Team Ineos geguckt hat, wen können wir stattdessen holen, keinen gefunden haben und ihm dann nochmal ein Jahr genommen haben, wirkt ein bisschen auf mich so, also ich freue mich für ihn, weil habe ich jetzt nie ein Hehl draus gemacht, dass ich sowohl, zumindest bevor es zum Fracking-Team wurde, Sympathien für das Team Sky hatte, und André Greipel da immer sehr, sehr, ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, dass der nochmal zum anderen Team geht, oder?
Nö.
Also das wäre, wenn irgendwie hätte das sowas sein müssen wie ein Team Alpecin, was auf einmal nur noch unter deutscher Flagge fährt, weil irgendein Sponsor rausgekommen wäre und den hätten sie als Kapitän de la Route mit der Option auf hinterher weiterarbeiten da. So eine Option hätte ich mir noch vorstellen können, aber ansonsten, dass der jetzt nochmal zum Team, FDJ geht oder so, das irgendwie nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein, wie soll man sagen, so ein Fahrer, wo man also ich verstehe nicht, dass, also wie soll man das sagen, dass Ineos ihn nicht schon früher, ich meine mit 38 irgendwann geht's jetzt mal zu Ende und der war ja für damals sag mal schnell, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Froome war ja eine wichtige Bezugsperson, auch wichtiger Helfer. Ne? Ich dachte mir, okay, wenn jetzt Knees nicht mehr weiter da bleibt, ist das auch ein Zeichen Richtung Froome. Dass da vielleicht nichts mehr erwartet wird. Und da andererseits jetzt im Umkehrschluss, dass Knees jetzt bleibt, noch ein Jahr.
Ja, setzt. Aber unverständlich ist dann wiederum, die rechte Hand von Froome Pools ist ja weggegangen von dem.
Ja, das stimmt auch. Aber vielleicht hat man dann gerade gesagt, okay, wenn er jetzt geht, dann müssen wir zumindest Knees noch da behalten. Das Kleine.
Ja, aber ich glaube nicht, dass denn, ja gut, kann vielleicht sein, dass er die Tour de France nochmal fährt, aber.
Ach, wäre schön. Also. Ja. Also ich bin gespannt. Ja. Also für mich persönlich freut es für ihn.
Ja, und gerade es tut dem Jim Radcliffe ja auch nicht weh, wenn er da ein paar hunderttausend oder ein paar tausend Petrodollar dem Christian Knees noch abgibt.
Petrodollar, das ist stimmt. Mann, das ist so schlimm. Ich habe letztens auch diskutieren müssen, Ineos ist ja auch ganz groß im Triathlon unterwegs. Ob man da.
Aber dann gibt es ja auch zum Beispiel, glaube ich, dieses Projekt, dass sie den Marathon-Weltrekord brechen wollen.
Ja, irgendwie sowas, genau. Also, Da scheinen die Petrodollars scheinen locker auf der Hand zu liegen. Ja. Die werden schön. Ja, ich weiß auch nicht. Ist immer die Frage, ne, ob man bei so Veranstaltungen dann auch mitmachen möchte. Mhm. Ne? Also ich finde, es ist eine lange Diskussion. Was heißt lange Diskussion? Aber
ganz interessant in dem Bezug zu Mäzenen und so ist auch noch, dass der Herr Squincy, der Gründer des Mappai-Teams aus den 90er Jahren.
Genau, habe ich gestern noch gedacht, müssen wir noch mal reden.
Der ist gestern war es, glaube ich, gestorben. Ja. Und der hat nicht nur das Mappai-Team damals ins Leben gerufen, also das Vorgängerteam von Quickstep sozusagen. Der hat Lefebvre da angeheuert und der hatte auch den Fußballclub Sassuolo Calcio aus der Versenkung geholt und in die erste Liga geführt. Also der hat sich nicht nur im Radsport engagiert erfolgreich, sondern auch dann später in anderen Sportarten, war dann aber ja so Ende der 90er, Anfang der 2000er war so ein bisschen die ganze Problematik im Radsport leid, hat sich weitestgehend zurückgezogen, wohl auch mit Hein Verbrüggen damals überworfen, hat aber immer noch die Weltmeisterschaften gesponsert, also da hast du auch in den 2000ern ganz oft so Bandenwerbung von Mappai noch gesehen und er hat dieses Trainingszentrum Mappai gegründet, wo heute noch viele junge Sportler ausgebildet werden.
Werde nicht müde, das zu wiederholen, dass ich die Biografie von Charlie Vigilis, der ja auch damals als sehr, sehr junger Fahrer zu Mappai gekommen ist, da war Mappai ja so groß, dass sie zwei Teams unterhalten haben, also so eine Art Farmteam, als eine der ersten Teams, glaube ich, die es überhaupt gemacht haben.
Und aus diesem Farmteam sind ganz berühmte Fahrer wie Cancellara oder genau. Pozzato beispielsweise auch.
Ganz genau. Und das war ja auch das erste Team, was so blöd es klingt, aber auch aufgrund ihrer Trick nicht, also viele erinnern Mappai ja auch aufgrund ihrer Trikots, die sehr eigenwillig aussahen, zugegebenermaßen. Aber andererseits war es das, was US Postal mal eine Zeit lang war oder das, was Team Sky mal irgendwann war, es damals auch wirklich das Team schlechthin. Also das.
Klar, bei den Klassikern.
Ja, aber auch mit einem Cipollini, der ja damals da gefahren ist, auch als Sprinter dann bei den Grand Touren durchaus ein paar Sachen abgeräumt hat.
Ich weiß gar nicht, war der bei der Mannschaft?
Bitte?
Ich glaube, der war gar nicht bei der Mannschaft.
Bei Mappai?
Nein, der war bei Saeco.
Ach, stimmt, nee, dann werf ich das durcheinander. Nee, bei Liquigas war er doch bei, mit Charles Vigilis zur gleichen Zeit, kann das sein?
Das könnte sein.
Ja. Nee, dann habe ich das, nee. Aber Mappai, ja genau, mit Youssef zum Beispiel bei den Klassikern, glaube ich auch, ne? Und,
da gab es eine Austragung von Paris-Roubaix, da waren drei Fahrer von denen auf dem Podium und sie konnten den Sieger auswürfeln.
Das erinnere ich noch, genau.
Da gibt es dieses berühmte.
Also zumindest das Bild, ja. Ne, hat man noch vor Augen. Ja, und er ist gestorben. Genau, da habe ich mich dran gedacht, dass ich das unbedingt in die Liste eintragen muss, was ich nicht gemacht habe. Ja, gestorben und ja, wirklich einer der großen Sportmäzen, die es da gibt. Und naja, wie man das auch immer sehen mag, ne? Also, das war damals mit Sicherheit nicht die einfachste Zeit für einen Radsport.
Wie sich das mit Jim Radcliffe entwickelt.
Also ich glaube nicht, dass er mal den Ruf bekommen wird, den der Herr Mappai, dessen Namen ich mir nicht merken kann, mal bekommen hat. Also ich glaube, die Zeit dieser Mäzen ist halt vorbei. Aber übrigens in dem Zusammenhang, jetzt schweifen wir komplett ab, aber die Tage ein sehr, sehr interessantes Interview gehört mit einem, das ist jetzt schon auch ein paar Wochen her oder ein paar Monate her, mit jemandem aus der kritischen Fanszene vom Fußballverein FC Schalke 04, damals zu dieser Tönnies-Nummer. Also das ist jetzt auch schon 2 oder 3 Monate her, ich habe die Folge jetzt nachgehört, aber dass er auch so ein Mäzen durch und durch ist irgendwie und dieses Mäzen-Tum ist schon irgendwie, also ich, sehr, sehr skurril finde ich das.
Ja, im Fußball ist es ja noch viel ausgeprägter. Also ja. Da hängt ja fast jeder internationale Topclub am Tropf eines Menschen.
Ja, aber dass das, also einerseits finde ich das ja, also wenn ich jetzt, angenommen, ich hätte jetzt das Vermögen eines Turniers, der mutmaßlich ein Milliardär ist, und ich würde mir einen Radsportverein suchen, dann würde ich aber mich so aus dem alltäglichen Geschäft oder so viel wie möglich rausholen. Halt, ne? Ich würde da einfach monatlich meinen Scheck abgeben und würde sagen, pass mal auf, mir tut das nicht weh, aber dem Radsport tut's gut, deswegen hier habt ihr den Scheck, macht mal.
Für manche ist das so wie Radsportmanager spielen dann halt, also die
fahren. Ja, aber da hätte ich gar keinen Bock drauf. Wenn ich so viel Kohle hätte, da würde ich mich auch keinen Stress machen. Lieber immer schön hier zu jedem Rennen eingeladen werden, das würde ich machen, ne? Hier Proseccochen und Scampi, ne, boah, das ist kein Scampi, aber, ne? Also den Spaß würde ich mitmachen, aber den Anstrengung, nee, bloß nicht. Naja, bis ich mit 10 werde, ich werde vielleicht mit 10 vom, keine Ahnung, weiß ich nicht, von was, von mir, vom Podcast, vielleicht so den Podcast mit 10 werden. wie sind wir jetzt von Christian Knees zum Mäzenentum von Tönnies gekommen? Boah, dieser Tönnies ist aber auch ein fieser Typ, glaube ich, oder? Was ich da gehört habe, mein lieber Scholli. Baran Merida löste bereits vor längerem den Vertrag mit Ron Dennis auf, ja.
Genau, das war der Grund, weswegen er nicht mit einem Merida-Fahrrad bei der Zeit-VWM gefahren
ist. Ja, genau, sondern ein BMC-Rad, was jetzt allerdings, in dem Moment dachte ich noch, naja gut, ne, also ist es WM, er hat damals, glaube ich, mit dem BMC-Rad auch die WM gewonnen, wenn ich mich richtig entsinne, an einem ungesunden Mischung aus Aberglaube oder vielleicht doch das bessere Material, und also da war mir das war schon verwunderlich, aber da dachte ich noch, naja, wer weiß. Er hatte, glaube ich, auch noch den Zeitfahranzug aus dem anderen Jahr auch an. Ja. Aber dann kam halt raus, dass sie sich schon eigentlich auch schon vor längerem getrennt haben, beziehungsweise entschieden haben, in unterschiedliche Richtungen zu gehen. Naja, und jetzt ist halt die Frage, ne? Was Neues hat man, glaube ich, noch nicht gehört. Also ich habe noch nicht gehört, dass irgendwie Ron Dennis fröhlich bekannt gegeben hat, dass er mit einem neuen Team einen Vertrag geschlossen hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals die Situation war, dass ein Weltmeister ohne Team da stand.
Noch, aber ist ja die Frage, also ich kann mir schon vorstellen, dass ihn einer aufnimmt, aber wenn man nach dem Material geht, müsste er auch für Dimension Data fahren, weil die mit BMC
unterwegs sind, ja. Aber irgendwie, also ich finde das eine kuriose Situation. Die Zeit läuft ihm ja jetzt auch so langsam weg.
Genau, ja.
Also ich weiß nicht, bis wann irgendwie, gibt es da so einen Schluss? Nee, ne? Die können weitermachen. Naja. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, wir hatten ja schon mehrfach erwähnt, ne? Also es hat jemand gesagt, irgendwo gelesen, ne? Er soll mit seinen Dämonen klarkommen. Stinkstiefel, also warten wir mal ab. Ich sehe den noch nicht da irgendwo fahren, aber dass er sozusagen da
gut finden würde, wenn er den Stundenweltrekord angreifen würde und sich kein Team suchen würde.
Ja. Ja klar, also Zeit hätte er dann ja jetzt, ne? Und eine weitere Bewerbung wäre es für ein heiteres Team auch. Bloß ich glaube, das kostet halt auch Geld.
Das ist es aber, wenn ihm BMC das finanziert.
Ja. Ich frage mich auch immer, es gibt doch Red Bull als Geldgeber. Die machen da, investieren doch auch in die komischsten Sachen. Warum machen die, ne? Das wäre jetzt auch so jemand, wo man mal anklopfen könnte. Ja, ich bin gespannt. Also klar, wäre das etwas, wie alt ist er? Ist, glaube ich, auch Anfang 30 oder Ende 20, ne? Also da wäre ja durchaus noch, ich sag mal, Raum für weitere Fahrten. Ryan Dennis, aktuell 29, genau. Also der hätte ja jetzt noch irgendwie gute 5-6 Jahre als Zeitfahrer, vielleicht sogar noch
7. Auf jeden Fall, und der ist auch ein guter Rundfahrer, also Zweiter der Tour des Swiss gewesen.
Ja. Naja, aber ist halt anscheinend auch ein Stinkstiefel. Ne? Das ist so, ja. Also, den man nicht unbedingt nur in seinem Team haben möchte. Ich bin gespannt. Aber das mit dem Zeitfahrweltrekord ist natürlich eine gute Idee. Ja. Da könnte. Und er wäre ja jetzt auch ein Kandidat, dem man das durchaus zutrauen würde. Also wenn ich den aktuellen Zeitfahrweltmeister wie umsonst.
Ja, aber gut, die Marke, die Viktor Kampanats aufgestellt hat, die ist schon enorm, aber. Warum nicht?
Ja, ja, aber das hat man von jeder, was hat man von der Marke von Bradley Wiggins auch gesagt, ne? Also ein Weltrekord ist immer nur so gut, bis er geschlagen wird. Israel Cycling Academy übernimmt die Katusha-Lizenz.
Ja, und da gab es heute jetzt auch die Bestätigung von Katusha, dass der Sponsor zwar bleibt, aber sich dann mit dem Team Israel Cycling Academy quasi als Co-Sponsor zusammentut und ja, diese beiden Teams sozusagen dann wohl fusionieren werden.
Okay. Wir hatten ja vorher schon gemusmert, was wird aus dem Team, aber das habe ich jetzt nicht kommen sehen, um es mal vorsichtig zu sehen, weil das ist ja jetzt auch ein Haufen Fahrer, die da noch irgendwie.
Ja, aber bei Katusha Alpecin waren ja jetzt nicht mehr so viele Fahrer unter Vertrag, von daher ist es jetzt keine große Konkursmasse, die da übernommen wird.
Konkursmasse, es klingt aber wirklich sehr, sehr, sehr böse. Wen haben wir denn da noch, der?
Ja, beispielsweise, also Nils Pollitt ist ja das Aushängeschild dieses Teams.
Ja, gucken wir mal
ab. Katusha, da sind gar nicht mehr so viele Fahrer, die jetzt noch einen gültigen Vertrag hätten fürs nächste Jahr.
Ah, okay. Ja, wir gucken mal. Israel, fahren die jetzt als Israel oder?
Israel Cycling Academy. Die haben aber beispielsweise schon Daniel Martin verpflichtet für die nächste Saison.
Ja, ja, das hatten wir auch hier besprochen, ne? Ich weiß nicht, wo sehe ich denn hier 2020? Ah, jetzt haben wir das, sind die denn schon? Nee, die sind noch nicht da so reingemerged, ne? Also bis dahin. Ach Gott, wenn meine Tochter erfährt, dass es Itamar Einhorn gibt, dann ist alles aus. Ja, also weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt irgendwie weder eine positive noch eine negative Meinung. Also dass es mit dem Team Katusha weitergeht, ich glaube, das ist gut für die Fahrer, gut für die Betreuer und so weiter. Was jetzt
die
aus diesem?
Ja, aber ich finde generell so Fusionen immer so, ja, es ist in der Regel ein ganz schwieriges Unterfangen, zwei Teams zu einem zu machen. Also es war damals so bei klassisches Beispiel, was ich immer sage, Radio Shack und Leopard.
Ja, genau.
Da hat es auch in dem ersten Jahr überhaupt gar nicht funktioniert. Also da war damals noch Johann Brunel aktiv und der hat sich als Ziel gesetzt, die Schleckbrüder zu trennen. Das fanden die gar nicht toll.
Und man muss ja auch sagen, es ist halt immer so, man sagt dann, okay, dann haben die Betreuer weiter einen Job, aber du hast ja jetzt zwei Betreuerstäbe, die zusammengeworfen werden, dann genau. Verliert auch die Hälfte der Leute ihren Job. Ne? Also aus der Sicht ist das halt auch nichts wirklich etwas, was man zu befürworten hat. Aber mal sehen, ne? Also dann wird ja jetzt auch irgendwie eine Lizenz dann frei. Wo landet die denn?
Ja, die übernimmt ja die Israel Cycling Academy. Also die sind dann in der World Tour.
Ah, ja, ja, okay.
Und die bekommen die Lizenz von Katusha. Und Katusha hängt, ist dann nur noch das Dranhängsel.
Ja. Ja, warten wir mal ab. Also gucken, was das gibt.
Die Frage ist, was passiert mit Alpecin?
Hatten die sich nicht eh raus? Nee, die wollten, da war nichts bekannt, ne?
Nee, aber die werden sich wahrscheinlich noch weiter im Radsport engagieren, ist die Frage, wo?
Ach, ich hätte eine. Also sie werden auf jeden Fall irgendwie was auf dem, ich sag jetzt, das klingt blöd, dieser Ausdruck, aber mitteleuropäischen Markt, also so Benelux, Deutschland, Frankreich ist ja so ihr Goal, glaube ich, als oder ihr Ziel als Sponsor. Ja. Ich würde mich jetzt nicht, ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer. Also das erste Team, was mir einfallen würde, was ich am naheliegendsten finden würde, weil es auch deutsche Wurzeln, ne? Warum gibt es nicht ein Team Alpecin Sunweb? Sunweb Alpecin.
Das gab es ja früher schon. Giant Alpecin. Das war ja das Vorgängerteam.
Ja, genau. Warum da nicht wieder zurück? Also,
aber interessant ist ja jetzt dann auch, auf welchen Rädern fährt dann dieses Israel Cycling Academy Team Katusha, weil die sind ja vorher auf den Canyon-Fahrrädern gefahren.
Also du willst darauf hinaus, dass es im nächsten Jahr ein komplett neues Team namens Canyon Alpecin gibt?
Das könnte sein, oder es gibt
also auch ein bisschen, aber wen wollen die jetzt noch verpflichten? Also dafür sind wir jetzt ein bisschen spät.
Aber Canyon, die sind natürlich am meisten daran interessiert, Mathieu van der Poel zu pushen. Ja. Und da gab es auch schon das Gerücht, dass dann dieses Corendon Circus Team, also dieses, ja, sag ich mal, gute Amateurteam von Mathieu van der Poel, dass die quasi mit Alpecin irgendwie was machen.
Okay. Ja, also ich sehe da einiges an Möglichkeiten. Also Sunweb Alpecin klingt aber, finde ich, doch auch schön. Also,
ja, aber die waren ja schon mal da. Also.
Ja, ja. Dieser kleine Ausflug nach Russland ist ihnen halt nicht bekommen. Das muss man einfach mal dann so sagen. Also,
musste ihnen erst einer den Kopf waschen.
Ja. Ja, aber das mit Mathieu van der Poel, das klingt jetzt auch gar nicht so. Also es klingt zumindest als wäre das, wenn es nicht so wäre, eine gut erfundene Geschichte.
Problem ist aber auch noch der Fahrer, der wohl 2020 noch bei Olympia, wie ich es gehört habe, im Mountainbike-Rennen starten will und noch sich gar nicht voll auf die Straße fokussieren will.
Ja, aber den kann man ja auch irgendwie, also alleine sich seine Dienste längerfristig zu sichern, irgendwann wird er, dann hört er 2020 mit diesem Mountainbike-Kram auf und macht nur noch Cross und Straße. Also, dass seine längerfristige Zukunft wahrscheinlich auf der Straße liegen wird, das ist, glaube ich, ihm auch klar. Also, dafür haben es ja genug andere Mountainbiker auch so gemacht.
Klar.
Deswegen glaube ich da schon. Ja, was haben wir noch? Haben wir noch was, oder?
Nö, wir haben jetzt noch ein paar spannende Rennen. Ja. Also, der Herbst.
Die fallenden Blätter.
Ja, also am Wochenende jetzt morgen, am Samstag ein ganz tolles Rennen schon. Giro dell'Emilia leitet diese ganzen klassischen italienischen Rennen in Norditalien, Trevalli Varesine beispielsweise ein, was dann final in der Lombardei-Rundfahrt am nächsten Wochenende, also nicht dieses, sondern das Wochenende danach mündet.
Nicht zu vergessen dann auch noch die China-Rundfahrt. Ja, ihr konntet jetzt nicht sehen, wie Thomas die Augen verdreht.
Also da finde ich immer noch meine Idee mit der Südamerika-Rundfahrt besser als diese Asien-Rennen. Das gibt es zum Beispiel auch ein lustiges Kapitel in dem Buch von Phil Gaiman, dieses Zugtiere, also Drafting Animals, wo er darüber erzählt, wie er am Ende der Saison noch im Smog von Peking damit Daniel Martin irgendwie umherfahren muss.
Okay.
Und sich irgendwie die Hand vor den Mund halten.
Muss ich mir auch nochmal zulegen, das gute Ding. Aber was haben wir denn hier noch? Ich habe jetzt mal nur die europäischen Rennen noch aufgerufen. Giro di Emilia hast du schon erwähnt. Was gibt es denn da noch, die ich kenne?
Ja, es gibt da noch Paris-Tour haben wir beispielsweise auch noch.
Mailand-Turin.
Ja, das sind halt diese ganzen super klassischen Rennen. Mailand-Turin auch, das älteste Radrennen der Welt natürlich.
Ja. Und
Chrono de Nations ist eigentlich traditionell immer der Abschluss der Saison, also dieses Zeitfahren.
Ja, 20. Oktober dann dieses Jahr.
Und dann sind wir auch schon bald so weit, dass die Strecken für die nächste Saison bei den Grand Tours vorgestellt
werden. Ja, ich glaube am 24., nee, noch viel früher wurde der Giro, sollte jetzt vorgestellt werden, ne?
Da weiß ich gar kein genaues Datum, aber bei der Tour ist es ja traditionell immer Mitte, Ende Oktober soweit, dass die Strecke vorgestellt werden soll. Ja, da gab es jetzt auch schon das Gerücht beispielsweise, dass diese abgebrochenen oder verkürzten Etappen Tignes und Val Thorens im nächsten Jahr wiederholt werden sollen sozusagen.
Ja, das wäre mir ganz recht. Dann brauche ich mich, habe ich mich schon mal auf eine Etappe ein bisschen vorbereitet und dann wird es abführen.
Aber diesen Val Thorens brauche ich nicht nochmal.
Ja. Ja. Gut. Dann machen wir jetzt hier unsere Sendung vor Ort in München. Unsere erste Sendung hier in Ort vom Vorort in München. Mein Gott, schwierig.
Nicht Vorort von München, sondern
nicht in dem Vorort von München, ja, sondern genau. Vorort in München. Wir könnten aber auch noch in den Vorort von München fahren und dort eine Sendung aufzeichnen. Ja. Da ist ja immer noch das Domizil meiner Schwiegermutter. Da hätten wir auch richtig Platz. Also könnten wir in jeder Etage mal eine Folge aufnehmen und wären dann im Monat fertig. Ja, vielen Dank für Herberge sozusagen. Vielen Dank für euer Zuhören. Ich hoffe, an dieser Stelle möchte ich mal meinen Arbeitskollegen Marc, der mich schon die ganze Zeit genervt hat, wenn wir die Folge aufnehmen, grüßen. Wenn er es geschafft hat, der ist podcasttechnisch etwas unerfahren, wenn er es geschafft hat, sich das zu hören, dann soll er sich mal melden. Dann kriegt er einen Preis von mir dafür, dass es endlich mal geschafft hat. Pfosten. Danke an alle Hörer für eure Unterstützung und für allen Zuspruch, für Spenden via PayPal, Patreon, Amazon und. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und ich denke, wir werden jetzt die nächsten paar Wochen nochmal die ein oder andere Sendung aufzeichnen, bevor wir dann in die Velo Race Winterpause gehen, die traditionell ungefähr 2 Wochen dauert, bis es dann mit irgendwelchen Rennen, die der Thomas ausgräbt, weitergeht.
Und vielleicht ist dann der Chris auch mal wieder häufiger.
Ja, vielleicht hat der Chris dann auch mal wieder Zeit. Den habe ich auf dem Weg hierhin auf dem Oktoberfest verloren. Der liegt jetzt irgendwo bei der Fischer Rosi zwischen den Steckerfischern rum. Und aber da reden wir zu einer anderen Zeit darüber. Tschüss.
Tschüss.